Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Heute ist Freitag, der 24. November. In einem Monat ist Weihnachten. Ich freue mich drauf. Weniger wegen der Feiertage an sich, dafür aber umso mehr auf den jährlich stattfindenden Urlaub. Und weil es gerade passt, die Episode, die eigentlich ganz kurz vor Weihnachten noch fällig wäre, die werde ich auf nach meinem Urlaub verschieben. Aber es gibt ja heute noch ein paar Dinge über den Hanf zu hören und am 8. Dezember wartet dann noch ein bzw. der Lebensbaum auf euch. Und wie komme ich jetzt von Weihnachten wieder zum Hanf? Vielleicht mit einem lustigen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2010 über einen Mann aus dem Westerwald, genauer aus Montabaur. Der Stern bezeichnete den Herrn, um den es ging, als Althippie. Und der wollte wohl eine extra entspannte Adventszeit und begann schon mal damit, einen Weihnachtsbaum aufzustellen und zu schmücken. Ist ja nicht verboten, oder? Grundsätzlich nein. Er hätte halt nur einen klassischen Baum nehmen sollen und nicht gerade eine 2 Meter hohe Hanfpflanze. Also rückte die Polizei an. Woher die davon wussten, das wurde nicht beschrieben. Und er erklärte dem Beamten, dass er mit dem Schmücken noch gar nicht fertig sei und am Heiligabend würde er dann unter den Baum ganz traditionell die Geschenke drapieren. Dass daraus dann nichts wurde, das dürfte klar sein. Dass hinter der Pflanze Hanf aber jede Menge steckt, und zwar jede Menge mehr als nur ein Mittel zur Berauschung, darauf möchte ich heute ein wenig eingehen. Die Geschichte des Hanfs ist eine, die weit in die Geschichte zurückgeht. Und in dieser langen alten Geschichte findet man auch immer wieder einen Bezug zur heilkundlichen, aber natürlich auch zur berauschenden Anwendung. Eine der frühesten Erwähnungen sind im Arzneibuch des chinesischen Kaisers Sheng Nung zu finden, das von Fachleuten in eine Zeit um 2700, 2800 vor Christi angesiedelt wird. Die Anwendung von Hanf wird in diesem Arzneibuch als Heilmittel bei Malaria, Rheumatismus, Geistesabwesenheit, Frauenkrankheiten, Obstipation und Beriberi beschrieben. Die erste ausführliche Beschreibung des übermäßigen Gebrauchs oder einer anderen Art des Gebrauchs, ganz wie man sehen will, beschreibt Herodot, ein griechischer Geschichtsschreiber und Völkerkundler im 4. Jahrhundert vor Christus. Er spricht dabei über ein indogermanisches Reitvolk des 7. Jahrhunderts vor Christus, die Skythen, und über ihre Art der Dampfbäder. Wobei sich das für mich eher wie ein Schwitzhüttenritual liest, doch hört selbst. Von diesem Hanf nun nehmen die Skythen die Körner, kriechen unter ihre Filzzelte und werfen die Körner auf glühende Steine. Wenn die Körner auf die Steine fallen, so rauchen sie und verbreiten einen solchen Dampf, wie er sich in keinem hellenischen Dampfbad findet. Die Skythen aber heulen vor Freude über diesen Dampf. Er gilt ihnen als Bad, denn im Wasser baden sie niemals. Ganz körperlich, gesundheitlich meinte es dann auch 79 nach Christus Plinius der Ältere. Er meinte, mit dem Saft des Hanfs sollen sich die Würmer und andere Kreaturen aus den Ohren treiben, die dort eingedrungen sind. Und die in Wasser gekochte Wurzel erleichtert Krämpfe der Gelenke, auch Gicht und ähnlich heftige Schmerzen. Dass der Hanf eine schmerzlindernde Pflanze sein kann, beschreiben auch Dioskurides oder Galen. Und wieder ein gutes Stück später lobte auch Hildegard von Bingen den Hanf. Der Hanf ist warm. Er wächst, während die Luft weder sehr warm noch sehr kalt ist. Und so ist auch seine Natur. Sein Same bringt Gesundheit und ist den gesunden Menschen eine heilsame Kost. Im Magen leicht und nützlich, weil der den Schleim ein wenig aus dem Magen entfernt und leicht verdaut werden kann, die schlechten Säfte mindert und die guten stärkt. Wer Kopfweh und ein leeres Hirn hat, dem erleichtert der Hanf, wenn er ihn isst, den Kopfschmerz. Den, der aber gesund ist und ein volles Hirn im Kopfe hat, schädigt er nicht. Dem Schwerkranken verursacht er im Magen einigen Schmerz. Den, der nur mäßig krank ist, schädigt sein Genuss nicht. Wer ein leeres Gehirn hat, dem verursacht der Genuss des Hanfes im Kopf einen Schmerz. Einen gesunden Kopf und ein volles Hirn schädigt er nicht. Ein aus Hanf verfertigtes Tuch, auf Geschwüre und Wunden gelegt, tut gut, weil die Wärme in ihm temperiert ist. Wobei gesagt werden muss, dass im europäischen Raum der Hanf vorwiegend äußerlich genutzt wurde. Paracelsus zum Beispiel bevorzugte Salben oder Balsame aus Hanf für Menschen mit Gelenkbeschwerden und Hieronymus Bock verwendete Umschläge aus Hanf bei Hitze im Kopf, auch der Glieder und außerdem bei Podagra, also bei einem akuten Gichtanfall in den Großzehenendgelenken. Aber in gewissen Kreisen umstritten war der Hanf auch damals schon. So zum Beispiel hatte im Jahr 1484 Papst Innozenz VII. Den Kräuterheilern die Verwendung von Cannabis verboten. Nur zeigten sich die damaligen Schreiber und Schreiberinnen von Kräuter- und Arzneibüchern davon nicht allzu sehr beeindruckt, wie die alten Schriften beweisen. In der, ich sag mal, frühen Schulmedizin beschäftigte sich dann ein irischer Arzt namens William B. O'Shaughnessy mit der indischen Hanfart Cannabis, Indica. Und nach etlichen Veröffentlichungen seiner Forschungsergebnisse zu dieser Pflanze, in der er die positiven Eigenschaften des Hanfes bei Indikationen wie Rheumatismus, Tollwut, Cholera, Starrkrampf, Krämpfe im Allgemeinen und Delirium beschrieb, wurde diese so gegen 1839 eine anerkannte Medizinalpflanze. O'Shaughnessy kam zu folgendem Schluss. Die vorliegenden Fälle geben zusammengefasst meine Erfahrungen mit Cannabis Indica wieder. Und ich glaube, dass dieses Heilmittel ein Antikonvulsium von größtem Wert ist. Kleiner Einschub von mir. Ein Antikonvulsium ist ein Arzneimittel, das zur Behandlung oder Verhinderung von Krampfanfällen eingesetzt wird. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war dann in Europa und in den USA der Höhepunkt der Cannabis-Medizinalprodukte erreicht. Und wiederum lag das Hauptaugenmerk dieser Präparate auf Schmerzzuständen, wie zum Beispiel Migräne oder Menstruationskrämpfe, aber auch bei Keuchhusten und Asthma und als Schlaf- und Beruhigungsmittel. Bis im Jahr 1900 machte in den USA der Anteil der Cannabis-Medikamente circa die Hälfte aller Medikamente aus, die verkauft wurden. Und auch auf dem europäischen Markt gab es über 100 verschiedene Cannabis-Medikamente. Einer der führenden Hersteller damals war die Firma Merck in Darmstadt. Und für die von Merck hergestellten Cannabis-Arzneien galten die gleichen Indikationen wie die, die in den USA beschrieben wurden. Wurden allerdings noch ausgeweitet auf Themen wie Depressionen und Hysterie, auf Psychosen und auf Aphrodisiaka. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man dann vermehrt, ich sag mal, chemieorientiert mit Cannabis zu arbeiten. Wie bei vielen anderen Pflanzen auch, wollte man das Geheimnis der Pflanze lüften, genau erkunden, was alles drin ist und was macht. Und selbstverständlich hatte man den Anspruch, Medikamente zu standardisieren, da eine genaue Dosis bei Pflanzen oftmals schwierig ist. Nicht anders war das beim Beginn der Standardisierung. Immer wieder beklagten sich Ärzte über die nicht zuverlässige Wirksamkeit der Präparate. Und genau in dieser Zeit, also um die Jahrhundertwende rum, bis gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, begann dann auch Schritt für Schritt das Ende für Cannabisprodukte. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen wurden auch schon vor Beginn des 20. Jahrhunderts für alle Hauptanwendungsgebiete der Cannabisprodukte neue, spezifischere Arzneimittel eingeführt. Dann gab es tatsächlich das Problem mit der Standardisierung. Wie schon gesagt, es gab immer wieder Beschwerden über den nicht wirklich zuverlässigen Wirksamkeitsgrad der Präparate. Und die Wissenschaftler hatten es lange nicht geschafft, die zahlreichen Faktoren wie Alter der Pflanze, richtige Lagerung oder auch Herkunftsland so zu berücksichtigen, dass sie ein gleichmäßig wirksames Produkt herstellen konnten. Denn erst 1964 gelang es, das THC, das Tetrahydrocannabinol, in reiner Form zu isolieren. Und auch die Weltkriege trugen zum Ende der Cannabisprodukte bei. Denn durch kriegsbedingte Einschränkungen in den Produktionsländern, vor allen Dingen in Indien, wurde es immer schwieriger, hochwertigen Hanf zu importieren. Und auch für Medizinprodukte gilt nun mal das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und so stiegen die Preise für die Rohware und dadurch auch für die fertigen Präparate massiv an. Und nicht zuletzt gab es dann natürlich auch noch die immer restriktiveren Gesetzgebungen, sowohl länderspezifisch als auch international. Mal früher, mal später wurden sämtliche Cannabisprodukte der Betäubungsmittelpflicht unterstellt, bis hin zu einem generellen Verbot, geregelt in einem sogenannten Einheitsübereinkommen der Convention of Narcotic Drugs im Jahr 1961. Interessant ist aber, dass dieses Übereinkommen zwar für ein generelles Verbot von Cannabis stand, auch für die medizinische Anwendung, aber die wissenschaftliche Forschung ließen sie außen vor. Und genau deswegen konnte auch 1964 von israelischen Wissenschaftlern das THC isoliert und die chemische Struktur aufgeklärt werden. Das Gleiche gelang übrigens einem dieser Wissenschaftler bereits ein Jahr zuvor mit dem Wirkstoff CBD, also Cannabidiol. Und nicht zuletzt wegen vieler seitdem unternommener Forschungen erleben neue Cannabispräparate Anstrengungen, sie wieder verkehrsfähig zu machen, wie man so schön sagt. Eines dieser Arzneien ist beispielsweise Sativex, ein Spray zur Anwendung in der Mundhöhle. Das in Kombi mit anderen Arzneien bei Krämpfen bei Multipler Sklerose gegeben wird. Hier bei uns in Deutschland ist es theoretisch seit 2017 möglich, Cannabis auf Rezept zu erhalten. Doch die Hürden dafür sind groß. Es reicht nicht, wenn eine Ärztin oder ein Arzt den Einsatz für sinnvoll hält. Entscheidend ist letztendlich die Bewilligung der Krankenkasse. Die wiederum erwartet, dass alle gängigen Behandlungsoptionen ausgeschöpft wurden. Und nur wenn die nicht mehr ausreichend wirksam sind oder nicht mehr vertragen wurden, dann kommt eine Cannabistherapie in Betracht. Oder man hat das Glück oder Pech, je nach persönlicher Ansichtsweise, dass es zwar eine Standardtherapie geben würde, die aber wegen Kontraindikationen nicht eingesetzt werden kann. Dann wird ebenfalls grünes Licht gegeben. Hört sich nach machbar an, aber es muss ja auch noch eine weitere Voraussetzung erfüllt sein. Und ich denke, die gibt jede Menge Spielraum für eine Ablehnung. Es muss nämlich Aussicht auf eine spürbare positive Wirkung auf Verlauf oder Symptome bestehen. Die muss man zwar nicht mit einer groß angelegten Studie belegen, aber es muss ein gewisses Mindestmaß an hochwertigen wissenschaftlichen Daten vorhanden sein. Ihr hört schon raus, es ist kompliziert. Die Technikerkrankenkasse zum Beispiel nennt als denkbare Indikationen für eine Therapie mit medizinischem Cannabis chronische Schmerzen, Krämpfe bei MS, Epilepsie, Übelkeit und Erbrechen nach Chemotherapien und Appetitsteigerung bei HIV/AIDS. Außerdem nennt sie Angststörungen, Schlafstörungen, Tourette-Syndrom und kaum zu glauben ADHS, obwohl, und darauf wird ausdrücklich hingewiesen, dazu kaum wissenschaftliche Belege vorliegen. Zum Thema Medizin, Wissenschaft und Cannabis könnte ich euch noch stundenlang zutexten. Aber egal wie, ich glaube, dass sich die Forschung mit Cannabis einfach nicht mehr stoppen lassen wird und der wahre Wert von Cannabis im Gesundheitswesen sich seinen Lauf bahnen wird. Bis hierher war es für die Kräuterwelten eher untypisch, schon fast rein geschichtlich und rein medizinisch. Und solange sich offiziell am Status Feld unter das Betäubungsmittelgesetz nichts ändert, möchte ich eigentlich auch gar nichts mehr darüber erzählen oder gar empfehlen. Nur so viel sei von meiner Seite aus gesagt. Für den Hanf, das Cannabis, gilt genau das Gleiche wie für alle unsere anderen Heilkräuter auch. A. Macht immer die Dosis das Gift. B. Ein achtsamer Umgang und ein intensives Auseinandersetzen mit Wirkweisen von Naturdrogen jeglicher Art ist immer geboten. Und C. Wie in vielen anderen Lagen des Lebens auch, steht das Thema Eigenverantwortung ganz präsent im Raum und will beachtet werden. Und solange Cannabis unter das BTMG fällt, erfreuen wir uns halt an all den Produkten, die diese Wunderpflanze uns sonst noch so zur Verfügung stellt. Die Nahrungsmittelindustrie wirft gefühlt monatlich neue, teilweise sehr leckere Produkte aus Hanf und Hanfsamen, natürlich THC-frei, auf den Markt. Hanfsamen beispielsweise sind eine meiner liebsten Zutaten im Müsli oder Joghurt. Sie enthalten jede Menge an guten Fettsäuren, an wichtigen Aminosäuren und Proteinen. Auch Kleidung aus Hanf, oftmals in Kombination mit anderen Materialien, erlebt eine Renaissance. Und das auch noch mit einem ökologischen Benefit. Denn Hanf wächst sehr schnell und für den Anbau von Hanf wird lang nicht so viel Wasser wie beispielsweise für Baumwolle benötigt. Und selbst Kosmetikprodukte werden mit den Ölen der Hanfsamen angereichert. Kein Wunder, in den kleinen Samen stecken jede Menge Nährstoffe, Öle und Mineralien, die unsere Haut und unsere Haare lieben. Und nicht zuletzt schwören viele Nutzer von CBD-Öl auf die Einnahme desselbigen, im Hinblick auf ihr allgemeines Wohlbefinden und ihr inneres Gleichgewicht. Ja, und das war mein kleiner geschichtlich-medizinischer Ausflug zum Hanf, der Glückspflanze oder auch dem Opium der Armen, wie sie im Volksmund heißt. Mir hat die Episode richtig viel Spaß gemacht. Selten habe ich für eine Vorbereitung so lang gebraucht, aber es gab einfach so unglaublich viel zu lesen. Ich konnte kaum aufhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und da machen wir eine Reise zum Lebensbaum. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Zeit. Lasst euch nicht von der vorweihnachtlichen Hektik allzu sehr vereinnahmen. Passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.